Das Beste der TAZ-Podiumsdiskussion zum Nachhören bei Detektor FM.
Wir werden diskutieren über einen der umstrittensten Romane dieses Herbstes, Deutscher Sohn, von Ingo Niemann und Alexander Wallasch. Ich möchte Ihnen aber zunächst die Gäste des heutigen Abends vorstellen. Und das ist zum einen und zuerst der eine Autor des Buches, über den wir heute reden wollen. Willkommen, Ingo Niemann. Ja, Ingo Niemann ist 1969 in Bielefeld geboren, debütierte 2001 mit dem Roman Der Effekt und da hat die NZZ schon geschrieben, irgendwie scheint Ingo Niemann zum republikweiten popliterarischen Kegelverein zu gehören. Aber zunächst mal begrüße ich hier zu meiner Linken noch einen Mann, der eine sehr kritische Rezension geschrieben hat in der Taz, in der er festgestellt hat, dass Deutscher Sohn auch etwas für junge NPD-Wähler sein könnte. Geboren 1972, Literaturkritiker und Dozent an der Universität Marburg. Willkommen, Jan Süßelbeck. Und weil ich das Stichwort Popliteratur genannt habe, dann ist es natürlich selbstverständlich, dass wir auch den Mann da haben, der das Standardwerk über die deutsche Popliteratur geschrieben hat. Geboren 1962, ist Professor für neuere deutsche Literatur an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Das Standardwerk heißt, Sie wissen es alle, der deutsche Poproman. Willkommen, Moritz Basler. Ingo Niemann, wie schreibt man eigentlich zu zweit einen Roman?
Wir haben uns während des ganzen Schreibens nie getroffen, aber ja, weiß ich nicht, wie viele hundert Stunden telefoniert und wie viele tausend E-Mails da hin und her gegangen sind.
Alles hat eigentlich begonnen, nicht damit, dass Sie den Krieg aufarbeiten wollten, sondern mit einer Gangbang-Seite. Wie verhält sich das?
Ja, es fing eigentlich mit einer Geschichte an, die Alexander Wallasch für die Taz geschrieben hat. Da ging es um einen Bauer, der halt regelmäßig zu so Gangbang-Treffen geht. Und die wiederum werden also kommerziellen Gangbang angeboten, wo irgendwie Männer hingehen. Eine Frau steht zur Verfügung und das wird auf einer Webseite angeboten. Das war eine sehr, sehr bizarre Seite, die wir leicht verändert auch im Buch beschreiben. Dort gibt es auch ein Gästebuch. Und in diesem Gästebuch war ein Eintrag von jemandem, der sagt, ich bin aus dem Afghanistan-Krieg zurückgekommen, mir fehlt ein Bein, ja, könnte ich bei euch mitmachen trotzdem? Und dann sagen die natürlich irgendwie ja und dann ist es aber gleichzeitig irgendwie, gab es da so eine Entwicklung, wo das doch irgendwie alles dubios war, man auch nicht wusste, ob es den jetzt wirklich gibt oder nicht. In dieser Frage, da war eigentlich so alles drin, so diese Frage, ist man jetzt eigentlich, wenn man aus Afghanistan zurückkommt, ist man ein Held oder ein Stigmatisierter? Bei so einem ganz banalen Bedürfnis nach Sex.
Und jetzt haben Sie noch eine interessante Sache gemacht, die ich gelesen habe und die natürlich auch, sagen wir mal, nachdenklich stimmt. Und zwar, Sie waren in Afghanistan, Sie waren in Kunduz, aber erst nach Abschluss des Manuskripts. Ist das so? Und wenn ja, warum?
Uns geht es ja um diesen Aspekt der Heimkehr und geht es darum, wie man dadurch, dass man dort gewesen ist, in Afghanistan, was immer so als das für viele das Fremde schlechthin ist, wie man von dort zurückgekehrt Deutschland wahrnimmt.
Manuskript ist fertig, dann geht man nach Afghanistan, guckt sich das an und denkt sich, super, mein Text steht wie eine Eins.
Ja.
Okay, ich will doch nochmal zur Sicherheit für die wenigen, die das Buch nicht gelesen haben, ganz kurz inhaltliche Annäherungen liefern. Also wir haben hier einen Helden namens Harald Heinemann, 28 Jahre alt, genannt Toni nach dem Torhüter Harald Toni Schumacher. Und der ist in Afghanistan am Oberschenkel verwundet worden. The Big Bang hat es ihn erwischt und er sitzt jetzt zu Hause in der deutschen Provinz in einem Multifunktionssessel, wirft sich Schmerzmittel ein, trinkt Adelskronenpilz aus Plastikflaschen und während seine Verletzung einfach nicht mehr heilen will. Und um den Tag rumzukriegen, surft er auf Websites, wie eben die erwähnte Gangbang, nordlust.de. Er masturbiert, er kauft sich Sex, er hat darüber hinaus einen ganz erstaunlichen Schlag bei Frauen, zum Beispiel bei einer linke Politikerin namens Katja. Und dann verliebt er sich in Helen 19, das ist die Praktikantin seines Pflegers. Und Heinemanns Eltern gehören einer rassenesoterischen Sekte namens Deutschreligiöse an und die sehen in ihm einen neuen Heilsbringer. Also da ist eine ganze Menge drin, Herr Basler. Deswegen für mich die Frage natürlich, wie sehen Sie das? Ist das ein Kriegsroman, ja oder nein?
Also ich finde, das ist überhaupt kein Kriegsroman. Ich sehe in diesem Buch eigentlich kein realistisches Schreibprogramm, auch nicht für den Heimgekommenen. Ja, es ist nicht so, dass man dann sozusagen realistische Szenen aus der Provinz die ganze Zeit vorgeführt bekommt, sondern, darüber haben wir jetzt noch wenig gesprochen, das Buch ist ja auch irgendwie eine Zitatcollage. Also es zitiert ganz viel aus Feuchtgebiete zum Beispiel rein oder Stuttgart-Barre kommt da vor. Und alle möglichen Literaten, die in den letzten 20 Jahren irgendwie gut waren, werden da sozusagen reingeschnitten. Und es ist ja von Anfang an so, dass man eigentlich nicht richtig weiß, ist das so eine Art Hypnose, die da vor sich geht? Also da geht es irgendwie um Traumabewältigung. Ne? Also es wird sozusagen eine Textur gebaut, in der dann durchaus realistische Szenen auch eingefangen werden. Aber die gleiten ja immer wieder ab in so traumhafte Sequenzen und vor allem ist das Ganze eben mit diesen ganzen Zitaten überformt. Also ich würde sagen, es wäre sozusagen verkehrt, wenn man das auf die realistische Goldwaage legen würde und sagen, dieses Motiv soll jetzt dafür stehen und die Deutschreligiösen sollen jetzt für die Nazi-Anfälligkeit unserer Gesellschaft stehen. Also so funktioniert das, glaube ich, nicht. Das ist nicht der Repräsentationsmodus, in dem das geschrieben ist, sondern mir scheint da eher, ich weiß nicht, ob das vom Autor geteilt wird, aber mir scheint das eher so eine Art Post-Pop- Binnenraumtextur zu sein, die da entworfen wird und die als solche spannend ist.
Herr Süßelbeck, selbe Frage, ist das ein Afghanistan-Roman?
Ich glaube, das, was Moritz Basler sagt, ist ganz richtig. Wir haben diese Porno-Ebene, die sehr intensiv ausgeweitet wird, den Roman eigentlich fast hauptsächlich bestimmt. Wir haben auch noch diese deutsch-religiösen Ebene. Also es baut sich so ein Netz auf aus deutsch-esoterischer, deutsch-mythologischer, germanisch-mythologischer Familiengeschichte. Es ist quasi ein deutsch-religiösen Familienroman sozusagen. Die Wirkung des Romans auf den Leser folgt einfach der Entwicklung der Geschichte, des Alltags, den der Protagonist erlebt mit dieser Helen, mit seinem Pfleger. Rückblenden zu Afghanistan gibt es ja nur ganz wenige. Wir erfahren, dass es gibt einen Zitronenverkäufer, der offenbar diese Patrouille angegriffen hat und daraus resultiert diese Verletzung. Das ist aber auch fast schon alles. Dann gibt es eine Rückblende noch in das Truppenleben in Afghanistan, die ich sehr problematisch finde, weil man hat quasi, naja, man hat diese Innensicht des soldatischen Typen, der da hingeht und erzählt, wie schön es doch unter Männern ist. Das ist also reines Testosteron. Man hat keine Frauen mehr um sich rum, die nerven mit Putz waren, denen man irgendwelche Beruhigungsgeschenke machen muss und so weiter. Das ist ein unheimliches, ziemlich unerträgliches Macho-Männer-Gerede. Damit wird man immer mehr beballert die ganze Zeit und es gibt eigentlich kein Gegengewicht dagegen. Also die Frage ist, ob man das jetzt emotional annimmt, ob man das genießen kann oder nicht. Also ich hatte da meine Schwierigkeiten mit.
Es wäre jetzt für mich etwas schwierig zusammenzufassen. Ich würde das auf eine einfache Frage fortführen wollen und zwar an Herrn Niermann. Warum heißt das Buch Deutscher Sohn? Waren das die Marketingstrategen vom Blumenbar oder muss das einfach Deutscher Sohn heißen?
Das ist ja nicht ein Titel, der da auf das Buch drauf geklatscht worden ist. Das ergibt sich ja aus dem Buch. Also Toni wird ja irgendwann zum Deutschen Sohn ernannt, eben von diesen Deutschreligiösen. Also sowieso, es gibt zwei Arten von Kritik. Die eine ist die von Herrn Süßelbeck und dann gibt es noch eine andere, aber erstmal zu der. Und das Interessante ist, Sie sagen gerade, damit endet der Roman, mit dieser Parsifal-Aufführung. Das tut er aber nicht. Und das ist das Interessante, das haben Sie auch schon in Ihrer Besprechung behauptet. Danach gibt es einfach noch ein Kapitel. Das ist ziemlich verrückt. Das taucht einfach nicht auf. Und genau, da gibt es die Zitronenzucht und da geht es ziemlich, vielleicht finden Sie es lustig, ja, ist ja schön. Da geht es einfach darum, ziemlich klar diesen Gedanken, und zwar von Vater wie Sohn, da ist so ein Versuch, eben doch so eine Verständigung zwischen diesem Vater, der eben deutsch-religiösen Hintergrund hat, und dem Sohn, wo man sagen kann, das ist einfach ein typischer Joschka Fischer-Adept. Ja? Der ist auf Joschka Fischer reingefallen. Bundeswehreinsätze sind gut. Was wir erzählt haben, wir haben einfach einen Generationenkonflikt erzählt. Einen, der untypisch ist, der nicht normalerweise da ist, aber wo man hier jemanden hat, also einen Vater, der Kriegsdienstverweigerer gewesen ist, aber aus einem nationalistischen Denken heraus, also und damit halt anti-NATO. Und es gibt den Sohn, der dann sich bei der Bundeswehr verpflichtet. Und Das Buch endet damit, dass die beiden versuchen, Zitronen im Harz anzupflanzen und Zitronenbäume, und diesem Gedanken, statt die Fremde aufzumischen und versuchen, die in Ordnung zu bringen, was immer das sein soll, holt man sie lieber nach Hause zu sich. Ich weiß wirklich nicht, wie sie daraus irgendwie ein Buch für NPD-Wähler draus zaubern wollen. Also ich glaube, mehr Anti-Sarrazin kann man einfach gar nicht sein.
Gut, kommen wir noch drauf zur NPD, Herr Bass. Sie haben, glaube ich, die Zitrone ausgequetscht analytisch, wenn ich das richtig sehe.
Nein, also wenn ich eine Rezension geschrieben hätte, hätte ich die, glaube ich, genannt, kennst du das Land, wo die Zitronen explodieren? Und dann streut das so eine Äquivalenzstruktur über das Buch. Es gibt ganz viele gelbe Dinge, also zum Beispiel bei seiner Ex-Freundin Bessie, wenn die hat dann so zitronengelbe Sachen an in seiner Fantasie und solche Sachen. Immer wieder gibt es diese Zitronensachen, die sich da über den Text verteilen sozusagen. Ja, vielleicht nochmal zu diesem Titel. Wenn wir nur mal so überlegen, wie viele Titel wir alle kennen aus den letzten Jahren und immer schon, die mit American anfangen. Ja? American Psycho, American Pie, American Beauty, American... Tausende. Ja? Jedes Jahr erscheinen Filme, Bücher, die American irgendwas heißen. Ja, fangen wir doch mal an mit Deutscher, warum nicht? Ja, und es ist ja gerade kein affirmatives Deutscher so, sondern es ist ja eine, wie soll man sagen, also das wird ja dann in die Schwebe gebracht. Also ich finde das spannend.
Ich sage herzlichen Dank den Kollegen des Taz-Café, die uns hierher eingeladen haben. Ich sage Ihnen Dank, dass Sie gekommen sind. Und mein besonderer Dank gilt den Gästen des heutigen Abends, Moritz Basler, Jan Süßelbeck, Ingo Niermann, nicht zu vergessen mein Kollegen Dirk Nippals.
Das Beste der Taz-Podiumsdiskussion zum Nachhören bei Detektor FM.